Lachs Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Lachs Brunch Folge, wieder mit Anselm Neft und mir.
Mit Nefeli Kavouras. Hallo.
Hallo. Anselm, du hast mal wieder ein brandaktuelles Buch mitgebracht.
Höre ich da bei diesem mal wieder irgendwie eine leise Spitze gegen mich heraus, weil ich fast nie brandaktuelle Bücher mitbringe? Alles klar.
Normalerweise sorge ich eigentlich für die Neuerscheinungen, aber diesmal warst du es, der gesagt hat,
Ja, ich möchte jetzt endlich mal über Christian Kracht reden und über sein neues Buch Er. Und in dieses Gespräch möchte ich alle, die uns zuhören, mit reinziehen. Ihr werdet nachher merken, was meine Frage ist. Ja, Christian Kracht, Er ist im März erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Ist ein schmales Buch von 200 Seiten und erzählt von dem ja so Mitte 30-jährigen Innenarchitekten Paul, der sich auf eine Insel zurückgezogen hat oder auf einen Teil der Orkney-Inseln, so ein kleines Fischerörtchen, um da so richtig karg und ursprünglich in so einem kleinen Steinhaus zu leben. Da gibt es nichts mehr als eine einäugige Katze und seine Vorstellung von Ästhetik, die eben sehr reduziert ist. Er mag es minimalistisch. Er ist auch eine ganz spezielle Art von Innenarchitekt, nämlich wenn Wohnungen verkauft werden sollen, dann oder Häuser, dann sind sie oft leer auf den Fotos von den Immobilienfirmen. Und die Leute finden es aber schöner, wenn es bereits vorher eingerichtet ist und sie das dann sich angucken und vorstellen und von einem anderen Leben träumen können. Und dafür ist er zuständig. Er richtet solche Häuser auf Zeit provisorisch ein. Ein Ästhet, der mit diesem Ästhetizismus auch eine Haltung verbindet. Das ist mehr als Ästhetik. Ne? Das geht auch ins Weltanschauliche hinein, dass man irgendwie, dass er, glaube ich, schon ein bisschen so einen Ekel gegenüber der Überfülle der Moderne mit ihren ganzen bunten Möglichkeiten und konsumistischen Wegwerfprodukten hat und das ursprüngliche, karge, raue sucht. Dann bekommt er einen Auftrag von einem gewissen Cohen, der in Norwegen in dem Städtchen Stavanger sitzt und das tolle, Designmagazin Cookie rausgibt. Da ist Paul Fan von und findet es ganz toll, dass er einen Auftrag kriegt. Der Auftrag ist allerdings ein bisschen verstiegen. Er soll nämlich ein riesiges Rechenzentrum, wo wahnsinnig viele Server stehen und irgendwie Trillionen von Dateien, die gesamte irdische Cloud ist da gespeichert, sämtliche Fotos, die jemand irgendwo mal gemacht hat. Er soll das ganze Ding weiß streichen und zwar mit dem perfekten Weiß, so rein weiß wie möglich, damit diese ganzen Gedanken da sozusagen einen ruhigen, möglichst leeren, dem Nirvana nahen Hintergrund haben, um sich dann da besser halten zu können, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Paul ist irritiert, weil er dachte, Cohen wäre vor allen Dingen einfach Herausgeber von diesem Cookie-Magazin, aber das scheint ihn gar nicht so sehr zu interessieren. Er wirkt sehr kauzig, dieser Cohen, und in diesem Mountain Green Data Center, das es in Norwegen in Stavanger wirklich gibt, das auch wirklich groß ist, wo auch alles mit 8 Grad kaltem Meerwasser gekühlt werden muss, weil diese Rechner ziemlich heiß laufen, wie man sich denken kann. Da ist es so, dass so ein Farbeimer mit so einem richtig edlen Rheinweiß, das ist so eine besondere Sorte und Marke, das kostet schon ein bisschen was und dann sagen wir mal so ein riesen Rechenzentrum weiß zu streichen, ich glaube, das ist also ein total halbseidenes Unterfangen. Auf jeden Fall, bevor es dazu kommen kann, gibt es eine Sonneneruption und plötzlich Schnitt und wir befinden uns, wie eigentlich auch schon vorher, der Roman wechselt von Kapitel zu Kapitel, von der uns scheinbar vertrauten Welt in eine ja so mittelalterlich fantastische Welt, wobei so fantastisch ist die nicht, die ist vor allen Dingen mittelalterlich, es gibt da jetzt keine Elfen und Einhörner und so. In der Paul auch auftaucht als Fremder, der ein 9-jähriges Mädchen kennenlernt und die beiden müssen sich auf die Flucht begeben und erleben Abenteuer und reisen in eine immer kargere, kältere Landschaft. So viel vielleicht erstmal bis hierhin. Und ja, ob diese Sonneneruption, die da stattfindet und vielleicht irgendwie dieses Rechenzentrum trifft oder diese Serverhalle, und da irgendwie was Schlimmes passiert oder ob Paul träumt oder tot ist oder der Roman einfach zeigt, dass Literatur mehr ist als Realismus. Das alles und noch mehr können wir jetzt besprechen, nachdem ich den Ball zu dir gespielt habe. Nefeli, wie fandest du denn dieses von mir ausgewählte Buch?
Es ist jetzt das zweite Christian Kracht Buch, das ich gelesen habe. Das andere haben wir auch hier im Nachtswatch besprochen, 1979 mit Stefan Ort als Gast. Und das heißt, ich habe keine große Christian Kracht Erfahrung. Mhm. Und ich habe immer also gerade Christian Kracht ist so eine Person, wo man immer über die Medien nur hört, dass er ja absichtsvoll Rätsel irgendwie schmiedet, dass man sehr viel reininterpretieren kann. Und das macht sofort, dass ich beim Lesen Angst bekomme, weil ich denke, weil ich die Angst verspüre, etwas zu verpassen, es nicht richtig deuten zu können. Dann wird ja auch manchmal gesagt, dass er so Querverweise zu seinen anderen Werken macht, die ich nicht gelesen habe. Und das heißt, ich war erstmal sehr angespannt, als ich das Buch aufgeschlagen habe, möchte aber erstmal anmerken, dass ich das Buch sehr formschön finde. Mhm. Also die Gestaltung, es ist ein bisschen breiteres Buch, der Satz ist irgendwie mit einer sehr schönen Schrift, es passt in dieser ganze Ästhetik, das Cover ist so sehr eigen, eigentlich nicht meins, aber es hat so, auch das entwickelt einen Sog und dann hat es so ein sehr schönes Vorsatzpapier. Und also irgendwie war ich damit schon so in der richtigen Stimmung. Also das finde ich schon mal, irgendwie ist das ja auch ein Genuss, wenn ein Buch, also wenn die Formsprache des Buches äußerlich auch zum Inhalt passt und es trifft hier zu. Und ich war sofort eigentlich drin und alle Sachen, die mich irritiert haben, haben mich aber nicht gestört. Und ich dachte einfach, ich gehe mit. Ich war oft gerührt, vor allem in den Gesprächen mit dieser neunjährigen Ildre, die ich sehr tapfer und cool finde. Ich finde, dieses Buch hat sehr vieles, was einen an andere Sachen erinnert. Also so Games of Thrones, irgendwie so ein bisschen Gebrüder Löwenherz. Also man hat so die ganze Zeit so Assoziationsketten, aber ich mache mir da nicht so viele Gedanken drum von, will es mir jetzt etwas sagen? Das habe ich dann eigentlich ausgeblendet. Und ich habe mich aber immer drauf gefreut, weiterzulesen, weil ich doch auch finde, dass es einerseits eine große Melancholie-Seite oder so eine melancholische Einsamkeitsseite hat. Also auch so dieser Wunsch nach Minimalismus, etwas sehr Cleanes, etwas sehr Ästhetisches zu haben, ist auch was sehr Einsames, finde ich. Also so ein, ich lasse nicht viel in meinen Raum rein und mein Raum soll sauber sein. Und sauber sein heißt ja auch fernab von anderen Eindrücken.
Ja.
Und aber auch gleichzeitig diese Heldenabenteuergeschichte, wo es ja absolut nicht sauber zugeht, wo es ja um Verbundenheit geht. Und irgendwie hat mich das berührt und ich habe auch oft gelacht.
Also zum Beispiel, wo musstest du lachen?
Es gab eine Stelle, wo in dieser Abenteuerwelt dann ihm das Konzept Gemüse ganz komisch plötzlich vorkommt, dass dort kein Gemüse gibt und er sich denkt, wie unnatürlich.
Die essen nur rohen Fisch und Seetang.
Genau,
Seetang, ne?
ja, und er denkt dann plötzlich an Gemüse und denkt sich, warum eigentlich Gemüse? Warum das, also es.
Das ist eben schon zu lebendig fast.
Genau.
Zu wuchernd.
Und das hat manchmal so einen schelmischen Quatsch, Gedanken, den ich mochte und den ich auch nicht abgehoben finde. Ich glaube, ich habe oft Angst vor Krachtbüchern, weil ich Angst habe, dass sie abgehoben sind oder so arrogant daherkommen. Und ich finde aber, es ist ein sehr unarrogantes Buch.
Es hat dir also gefallen?
Es hat mir gefallen. Ich bin ganz ehrlich.
Okay.
Wider Erwarten hat es mir gefallen. Sehe ich jetzt darin, also wir können ja vielleicht auch über die ganze Rezeption auch dessen irgendwie auch lesen, weil ich habe dann vorhin, also die letzten Tage ein bisschen angefangen, auch so Rezensionen zu lesen, habe da noch mehr gelacht als beim Roman selber, weil dann wird es mit Wittgenstein verglichen. Und also alles kommt dann hoch, wo ich mir dachte, okay.
Ja, die Leute können sehr viel darin finden.
Genau.
Ja.
Und ich mich frage, braucht es das? Oder wenn man es runterbricht?
Ist vielleicht ein zusätzlicher Spaß.
Ja, genau. Wie erging es dir dann?
Ja, ich finde das Buch interessant und ich glaube, darüber zu reden und über das Konzeptionelle und über das Literaturverständnis zu reden, finde ich interessanter als das Buch zu lesen, weil ich es eigentlich ziemlich schlecht geschrieben finde. Und für mich ist der Elefant im Raum, dass Christian Kracht recht oft ziemlich schlecht schreibt. Und dass das niemand thematisiert. Und man kann natürlich sagen, es ist Absicht. Und das ist die spannende Frage und die möchte ich hier ans Publikum geben.
Mhm.
Oder an die Zuhörenden. Dass da manche Ungereimtheiten sind, ist sicherlich Absicht. Ne? Also zum Beispiel gibt es einen ganz tollen Eröffnungssatz. Der erste Satz ist richtig stark. Der spielt auch mit Uneigentlichkeit und das auf eine tolle Weise. Der erste Satz lautet nämlich, das Leben war voller Sorgen, aber auch nicht wirklich. Und das kann natürlich sowohl bedeuten, dass die Sorgen nicht so richtig ernst zu nehmen sind, kann aber auch bedeuten, dass das Leben nicht wirklich war. Ne? Und das ist auch ein wichtiges Thema in dem Buch, zwischen so einer modernen Welt, die sich entfremdet und künstlich und uneigentlich anfühlt und einer archaischen Welt, die dann vielleicht brutal ist, aber wo es immer um etwas geht, also wo man sich nicht fragt, möchte ich meine Aschdane irgendwie auf einem Papier oder auf einem Plastikteller serviert bekommen, weil man einfach essen muss.
Ja.
So, ne? Also wo diese Verfeinerung des Geschmacks und der Zivilisation wieder runtergebrochen werden. Und das ist ein toller Satz, aber sehr schnell geht's dann los, dass so Sätze kommen wie Fleisch und Salz hatte sie nicht, aber dafür riss sie von einer Knoblauchzehe ein größeres Stück ab und schält es mit ihrem Messer. Von einer Knoblauchzehe kann man nichts abreißen, nur von einer Knoblauchknolle. Dann so schlimme Sätze wie beide rannten so schnell sie konnten, also so Phrase, auf das runde steinerne Gebäude zu, das sich vor ihnen durch die Bäume hindurch auf einer Lichtung auftat. Da frage ich mich, was tut sich das steinerne Gebäude auf? Kartoffelpüree? Ein Gebäude kann sich nicht auftun, ein Himmel kann sich auftun, ne? Etwas, was sich öffnet. Die gellenden Schreie der Soldaten hallten durch den Wald. Nicht, dass die Schreie der Soldaten durch den Wald gelten. Nein, die gelten und die schreien. Es sind immer viel zu viele Adjektive auch da. Dann, er trug ein sonderbares, rundes, metallenes Gestell auf der Nase, das kleine Kreise aus Glas umfasst und an seinen Ohren befestigt war. Da soll eine Brille mit gemeint sein, aber das Gestell ist nicht rund. Die Brillengläser sind rund.
Mhm.
Ne? Und nachher heißt es eine runde Nickelbrille. Nein, die Nickelbrille ist nicht rund, sondern die Gläser und das sind sie bei fast allen Nickelbrillen. Also das, und so geht es in einem fort. Und ich kann so ein Buch nicht lesen, ohne ständig festzustecken und mich zu fragen, soll das irgendwie eine Verarschung sein? Will er damit zeigen, ja, Sprache kann eh die Wirklichkeit nicht treffen, da kann ich sozusagen auch eine Dekonstruktion vornehmen? Oder ist das viel zu viel der positiven Interpretation und Christian Kracht schreibt einfach nicht gut? Also es gibt halt auch oft so Unstimmigkeiten in der Figurenzeichnung, die dann erst die ganze Natur auf den Orkney-Inseln langweilig und fade finden. Also dieser Paul hat sich irgendwie schon dran gewöhnt an die Nordlichter, findet alles langweilig und schlecht. Und dann radelt er und weiß dann wieder, obwohl er total schwitzt und flucht und sich anstrengt, wenn er nach links und rechts guckt, warum er hier ist, wie toll das alles ist.
Mhm.
Denke ich so, findet er die Natur jetzt langweilig oder nicht? Und wie kann jemand, der gerade den Berg hochfährt, die Schönheit der Natur wahrnehmen? Und es ist, also, ne, weil du bist angestrengt, du schwitzt, genau in dem Moment hast du keinen Kopf frei dafür.
Ja.
Das heißt, der Roman versucht weder eine realistische Figurenpsychologie zu haben, noch eine Sprache, die präzise ist, noch eine Sprache, die wirklich elegant wäre, weil man vieles weglassen könnte. Und zwar in beiden Teilen, also auch in der Fantasy-Welt sind es auch zu viele Sachen. Und in der Fantasy-Welt passieren dann Dinge, den Satz muss ich auch noch vorlesen, ich habe hier wahnsinnig viele Sätze. Also der Wald ist dicht und undurchdringlich, aber darüber ist der Himmel strahlend blau, kann man nicht sehen, wenn der Wald dicht und undurchdringlich ist. Dann ist hier, ihm wurde in den Oberschenkel gestochen, dann heißt es, die Schnittwunde war vielleicht einen halben kleinen Finger tief, also entweder Stichwunde oder Schnittwunde. Kann alles Absicht sein, weiß ich nicht, aber eine Sache hier muss ich noch finden, weil ich die besonders drollig fand. Ach ja, Ildr, ein 9-jähriges Mädchen, riss die Tür auf. Die toten Soldaten purzelten herein und sie stiegen über den Menschenhaufen ins Freie. Also das Wort purzeln ist in dem Zusammenhang wirklich sehr, sehr drollig, aber die Vorstellung, die hat auf die geschossen. Das heißt, die fallen tot um. Dann heißt, dann müssen die Soldaten alle gleichzeitig vor die Tür gefallen sein. Man macht die auf und die erschossenen Soldaten fallen dann rein. Das ist totaler Bullshit. Und die ganzen Kampfszenen sind Bullshit.
Ja.
Also wenn man jetzt hier meint, das ist irgendwie ein rührender Fantasy-Roman, da würde ich sagen, aber ein schlechter.
Aber sind nicht oft solche Helden-Fantasy-Romane ungefähr so flach geschrieben? Weil ich hatte einfach das Gefühl, das bedient sich einfach dessen und das ist so, also.
Manche schon, manche nicht. Also zum Beispiel habe ich mich sehr erinnert gefühlt an Die linke Hand der Dunkelheit von Ursula Le Guin.
Mhm.
Das spielt auf einem eiskalten Planeten, wo die Menschen ihr Geschlecht wechseln können. Das heißt, es gibt keine Gender-Hierarchien, ne? Weil Männer, Frauen ist, aber es gibt trotzdem Hierarchien, aber die haben nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und da ist es permanent kalt und diese Kälte spürst du und du spürst, wie das in die Gesellschaft und in die Architektur und in die Ernährungsweisen eingedrungen ist. Und das ist ein großes Science-Fiction-Werk und auch da gibt es einige wenige Kampfszenen und Abenteuer, aber das ist viel besser geschrieben. Das hat nicht diesen Anspruch, den Christian Kracht hat, weil da geht es nicht um eine Reflexion über Literatur, sondern es ist ein Science-Fiction-Roman. Ne? Aber damit kann das hier einfach nicht mithalten. Oder auch wenn du die Brüder Löwenherz liest, da kannst du dir räumlich immer vorstellen, wer wo steht. Hier passieren so Dinge, da schießen Leute mit dem Katapult auf ein Schiff und plötzlich steht da, eine Lanze schwirrte durch die Luft und traf das Kind, ein Kind mitten im Bauch. Und dann denke ich, wo kommt die Lanze her? Ach, unten vom Schiff. Ach so, und die werfen die Lanze so weit, wie die Katapulte schießen. Also so 100, 200 Meter wirft jemand eine Lanze. Und ich habe das Gefühl, Christian Kracht ist das egal. Und ich behaupte noch was. Christian Kracht ist ziemlich gut darin, so Verknüpfungen zu erstellen und so Gedankenspiele aufzumachen und so Deutungsangebote zu machen. Aber er hat keine gute Vorstellungskraft. Ich glaube, er kann sich die Sachen alle gar nicht richtig vorstellen. Und deswegen kann er sie auch nicht präzise beschreiben. Und meine Frage ans Publikum wäre wirklich, was hat es dann, also es ist bei all seinen Büchern so, dass die Sprache wirklich teilweise unangenehm schief ist. Und ich glaube aber, seine Fans werden immer sagen, es ist alles Absicht, Anselm. Das ist dann sowas Esoterisches. Jeder Satz sitzt genau da, wo er sein muss. Und ich glaube, manche Sätze von ihm tun das.
Zum Beispiel der erste,
ja. Genau. Und bei den anderen bin ich mir aber dann nicht mehr so sicher. Und das trübt mir ein bisschen das Lesevergnügen, weil ich dann wieder hängen bleibe bei Sätzen wie. Ihm kam der furchtbare Gedanke, die Hündin zu töten und zu essen. Ihn schauderte und er verbat sich das sofort. Was verbat er sich sofort? Dass ihn schaudert?
Na, der Gedanke.
Nein, das Gedanke.
Ah, das schauderte, ja, okay.
Ne? Und so, es ist semantisch, grammatisch, assoziativ. Ach, nee.
Ja, witzig. Ich stolper über sowas immer nicht, aber klar.
Ich glaube, ganz viele nicht. Ja. Sämtliche Rezensionen sind positiv. Viele schreiben eine präzise Sprache, Sprachmagie, virtuos, sprachliche Wucht. Und ich denke, jedes Mal haben die dasselbe Buch gelesen. Und das ist auch bei Imperium ein Wahnsinn, was da für eine Scheiße drin steht. Ja? Also, hat Christian Kracht keinen Lektor mehr? Oder will er das nicht? Oder will er, macht er Folgendes? Er sagt sich, alle loben das und ich selber weiß aber genau, dass so Deutschlehrer wie der Neff sich dann darüber aufregen. Ha, 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 ha. Aber es funktioniert, weil ich bin, mich kritisiert niemand mehr. Niemand sagt mir, ich kann nicht schreiben. Niemand.
Ja, das stimmt.
Ich habe aber keine Ahnung, was es soll. Es war noch ein wenig Glut im Feuer. Denk mal länger darüber nach.
Ja.
Glut im Feuer?
Ja, nee, das macht ja, das stimmt.
Nee.
Aber es sind wirklich Sachen, über die ich wahrscheinlich nicht stolpere.
Nee, wenn man in der Geschichte drin ist und diese Brille nicht aufsetzt, funktioniert das.
Ja.
Aber wenn man nicht drüber stolpert, dann denke ich, dann erfüllen die, wenn sie absichtlich sein sollten, auch nicht ihren Zweck, nämlich sprachliche Störer einzubauen, sodass man als Leser immer wieder daran erinnert wird, das ist Fiktion, das ist ein gemachter Text, du bist nicht immersiv in der Geschichte drin, ich will dich hier wieder rausreißen, weil es Kunst ist. Und dann denke ich aber, ja, diese Art von Kunst, Weißt du, beim Molloy, über den wir neulich gesprochen haben, gibt's das ja auch, dass jemand links und rechts auf eine Weise beschreibt, dass man denkt, das haut nicht hin. Aber das ist ganz präzise und fokussiert an einer Stelle, kommt an ein, zwei anderen nochmal vor, suppt aber nicht in so eine generell unzuverlässige Sprache rein.
Zumal es ja auch ein unzuverlässiger Erzähler auch bei Molloy ist.
Ja.
Und hier ist es ja eigentlich, möchte man dem Paul schon alles glauben oder denkt eigentlich,
dem Paul, der Paul wird ja von oben gesehen im Prinzip. Ne? Ist ja nicht aus seiner Sicht geschrieben.
Nee, aber trotzdem ist er die Figur, wo man am nächsten die meiste Zeit dran ist.
Ja.
Das schon.
Aber fandest du den Paul interessant?
Anfangs nicht. Ich glaube, er wurde für mich interessant im Umgang mit Ildre. Weil er so zärtliche Gefühle gegenüber dieses Mädchen hatte. Und ich meine ja auch dieses Gedicht, was ja diesem Buch vorangeschrieben ist, hat
von
ja
William
auch
Butler Yeats,
hat ja auch was mit einem Mädchen zu tun. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass so diese Beziehung von Ildre und dem Fremden, also Paul, so mit so das Herzstück des Buches ist, ist auch das, was ich so am besten fand. Ich fand auch die Dialoge zwischen den beiden.
Nein. Die fandst du gut?
Ja.
Okay, ich lese mal einen vor. Ich meine, die Dialoge habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist
Also man muss dazu sagen,
tiefer Trash.
Ich muss dazu sagen, also in dem Buch gibt es eigentlich keine Dialoge, entweder die Dialoge sind im Fließtext drin, außer der Fremde spricht mit Iltre. Dann sind die Dialoge immer so quasi richtig formal.
Ja, es gibt nachher auch noch Dialoge mit Kohn und mit Ut.
Ja, ja, so, aber ne? Die sind immer im Fließtext.
Nein.
Sind die nicht?
Die sind auch abgesetzt.
Ach, die sind auch abgesetzt. Hm. Okay, Entschuldigung, ich nehme alles zurück.
Hier, Seite 100. Ich fange mal kurz vor dem Dialog an. Beide setzten sich hin, den Rücken an die Außenwand des Kastells gelehnt. Um sie herum waren lauter Leichen. Was für ein Deutsch. 4 an der Tür, ja, sind ja auch durchgepurzelt. 2 weitere in der Nähe und 2 lagen am Waldrand. Ein Pfeil ragt aus einem von ihnen heraus, aus der Mitte des Rückens. Dialog. Ilda, wir können nicht laufend Menschen töten. Wir mussten es tun, sonst hätten sie uns getötet. Außerdem hast du doch selbst einen von ihnen mit dem Pfeil erschossen. Ich sag ja gar nicht, dass es anders ging, aber wir müssen damit jetzt aufhören. Es ist so einfach mit deiner Maschine. Woher kennst du dieses Wort, Maschine? Du hast es vorhin gesagt. Habe ich das? Ja, ganz sicher. Mag sein. Was ist denn nun das für ein Ding? Man nennt es Pistole. Und du sagst, es ist irgendwann leer? In diesen kleinen Dingern? Kugeln? Also bitte, hinter ihnen ist eine kleine Menge komprimiertes Schießpulver befestigt. Das wird zur Explosion gebracht. Und dann schießt die Kugel aus dem Loch vorne. Und wer immer im Weg steht, wird durchbohrt. Moment, Moment. Was ist Schießpulver? Und wieso explodiert etwas nur in eine Richtung? Egal. Aus was für einem Material ist das Ding? Wie baut man so etwas? Sie ist mit einem 3D-Drucker hergestellt worden. Ein Drucker? Was ist das? 3 Dimensionen? Das, was du gesagt hast? Ja. Und sie funktioniert nur für mich, die Pistole? Ja, anscheinend. Und warum? Das weiß ich nicht. Dinge und Lebewesen existieren und sie existieren nicht. Und beides stimmt, gleichzeitig. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht, Ilda. Da ist, glaube ich, alles drin, was ich an Dialogen scheiße finde. Alles.
Ich habe mich einfach köstlich amüsiert.
Es ist übererklärend, es ist völlig hölzern, es ist unglaubwürdig. Die Figuren geraten ganz aus dem Blick und es wird eigentlich nur benutzt, um dann am Ende noch so eine Kalenderblattweisheit zu bringen. Dinge und Lebewesen existieren und sie existieren nicht und beides stimmt gleichzeitig. So, oh, und dann auch dieses, wie er mit dem Papier die Dimensionen faltet.
Ja,
so,
ja, das
Stranger
war
Things für Anfänger.
Das stimmt.
Also alle, die Fantasy und Science Fiction mögen, ja, werden mit dem Buch meiner Ansicht nach nicht viel anfangen können, weil es das alles schon viel, viel geiler und spannender und auch philosophisch komplexer gab. Also klar, man kann jetzt sagen, es soll auch kein Fantasy-Roman sein oder kein Science-Fiction-Roman, ne? Aber dafür nimmt das ganz schön viel Raum ein. Und klar, es kann eine Parodie sein auf schlechte Dialoge, aber ich habe das nirgendwo, in keiner einzigen Rezension gelesen, dass es eine Parodie auf schlechte Dialoge und schlechte Fantasy-Romane sein soll. Also offenbar ist an allen Rezensenten was entgangen.
Nee, das stimmt. So. Schlecht finde ich das jetzt trotzdem nicht. Es ist manchmal ein bisschen überdeutlich und ich glaube, das ist das, was mich dann an diesem Krachtgehabe auch gut, dass ich das, also, dass da manchmal so ein absichtvolles, hier ein Wink mit dem Zaunfall, das hat jetzt Bedeutung für die Geschichte und ihr müsst euch das jetzt zusammenreimen mäßig. Ist, das nervt mich auch, aber ich lese jetzt mal einen anderen Dialog vor, den ich eigentlich ganz drollig fand. Da hat sich Iltre verletzt und man muss dazu sagen, als sie auf den Fremden gestoßen hat, sie ihn versehentlich angeschossen zu Beginn der Geschichte und da war es ihm sehr wichtig, also er hat ihr immer gesagt, du musst das Wasser auskochen, das ist wichtig, dass nur gekochtes Wasser auf die Wunde kommt. Und jetzt ist sie ein bisschen verletzt quasi am Ohr und dann gibt es dann folgenden Dialog. Sie sagt, und jetzt muss man es nicht auskochen? Wie? Kochen? Ach so, jetzt ist keine Zeit für so etwas. Aber sterbe ich da nicht an den Würmern? Das muss nicht sein. Aber wenn wir warten, bis das Wasser kocht, stirbst du, weil wir nicht rechtzeitig geflohen sind. Aber das ist nicht gerecht, weil bei dir haben wir das gemacht mit dem Wasserkochen. Und nun bei mir auf einmal nicht. Deine Wunde ist nicht sehr tief, Iltre. Aber gerecht ist das trotzdem nicht. Können wir jetzt bitte gehen? Ist es gerecht oder nicht? Nein, das wollte ich nur wissen. Und das waren so Momente, da mochte ich die beiden, weil ich dachte, die haben irgendwie eine gute Dynamik zusammen.
9-jähriges Mädchen und ein 35-jähriger Innenarchitekt aus einer anderen Welt. Ja. Und
was
die
bedeutet
und die 9-jährige ist ja natürlich überhaupt nicht wie eine 9-jährige. Ich meine, da steht am Anfang, sie hält den Bogen gespannt, so konnte sie stundenlang stehen. Das macht nicht nur keine 9-Jährige, das macht niemand. Aber gut, Christian Kracht hat's halt nicht mit Kampfszenen.
Nein.
Auch nicht mit Dialogen und auch nicht mit einer ansprechenden Fantasy-Welt, weil das, was wir dann an Welt geboten kriegen, das ist so, ja, kennt man alles. Und die Leute essen halt Seetang, ja, so. Es ist zu wenig dann.
Ja, und trotzdem, ich frage mich jetzt aber schon, ich glaube, wenn es nur diese Fantasy-Geschichte gegeben hätte, hätte ich mich auch stark gelangweilt. Ich glaube aber, in diesem Kontrast zu die Suche nach dem perfekten Beiß, hat es doch für mich so eine Verknüpfung, die ich dann nicht unspannend fand. Also weil ich schon auch dann selber gemerkt habe, zu überlegen, okay, was ist denn das jetzt für die Anfallen eine andere Welt? Ist es wie bei den Gebrüdern Löwenherz, dass es einfach der Tod ist? Ist es ein Traum? Ja. Ist es ist er in der Datensicherung irgendwie selber jetzt in so einer in
Simulation, in die Matrix
genau,
geraten?
Genau, also das und diese Verknüpfung fand ich dann schon nicht unreizvoll.
Ja, also es gibt viel zu entdecken, ne? Also auch Barnhill ist so ein Sehnsuchtsort von ihm und der taucht sowohl in dem Traum, nachher halt auch in dieser fantastischen Welt auf und da gibt es 10 Meilen hohe Berge, was echt sehr, sehr hoch ist, ne?
Ja.
Also doppelt so hoch vielleicht wie der K2 oder sowas.
Wir in Hamburg kennen eh nichts.
Nee, wir in Hamburg haben nicht ganz so hohe Berge. Und das Motiv mit diesem alten präraphaelitischen Gemälde von James Archer, Merlin und Lancelot, das wird sozusagen in den Text hineingeholt. Der Text wird dann aus der Dreidimensionalität wieder in die Zweidimensionalität, also von Geschichte wieder zu Bild überführt. Und manchmal liest sich das auch vielleicht wie eine Parodie auf diesen etwas schludrig abgespeckten Stil von Knausgård. Und dann kommt doch plötzlich in der Schaufensterauslage Knausgård vor. Die Brüder Löwenherz stehen auch in irgendeiner Telefonbuchzelle, wo man jetzt so Bücher leihen und wieder zurückstellen kann, drin. Und gibt Querverweise, Referenzen, gibt schöne Spiele. Und ich denke, die Grundfrage finde ich interessant, weil die mich gerade als junger Mensch sehr umgetrieben hat, nämlich wie man sowohl ästhetisch als auch ethisch sich schützt vor der Überforderung durch die Moderne. Durch dieses von allem mehr, auch diese kapitalistische Dauerbeschallung mit Werbung und man will sich auch irgendwie vielleicht so zurückziehen und nicht, dass alles so in einen reingreift und hat dann so Fantasien von, ich sitze allein auf den Orkney-Inseln. Und das wird dann hier halt noch weitergetrieben nach dem Motto, ja, weißt du, aber auf den Orkney-Inseln fahren die Leute auch mit dem Dieselauto, auch wenn du ein E-Auto bestellst und die tragen auch Gore-Tex-Jacken, die irgendwo in China vielleicht produziert werden und du bist da mit deinem alten, wollgehäkelten Schafspullover ein Freak, der auch mit der Realität dann nichts zu tun hat. Und von da switchen wir jetzt mal in so eine echte, harte Fantasy-Welt, wo es um Leben und Tod geht. Aber wenn ich sozusagen diese bedingungslose Welt einer Eigentlichkeit und einer Grausamkeit erzählen will, dann kann ich nicht gleichzeitig eine Parodie daraus machen. Dann kann ich nicht solche total albernen Kampfszenen machen, wo Lanzen 100 Meter weit fliegen und ein Mädchen schießt und zack, fallen 4 Soldaten um und purzeln dann durch die Tür rein, wo ich denke, könnte lustig sein, ist aber vermutlich nicht richtig lustig. Oder Leute so reden wie, das kommt aus dem 3D-Drucker? Ja, Ilde, es kommt aus dem 3D-Drucker. Das habe ich dir erklärt. Es geht um 3 Dimensionen. Und man denkt so, oh Gott, ey, Alter, kann ich bitte die Brüder Löwenherz wieder haben?
Ja, die waren toll. Die haben wir übrigens auch besprochen für diejenigen, die die Folge nicht kennen.
Und diesen Paul finde ich halt langweilig. Die Fragestellung nicht. Und ich finde auch natürlich, könnte man es ja noch weiter treiben und sagen, es geht vielleicht nicht nur um Moderne und Vormoderne oder entfremdetes Leben und nicht entfremdetes Leben, sondern vielleicht geht es auch noch sogar um was du eben gesagt hast, so wie stark ziehe ich mich von anderen zurück, wo finde ich noch echte Gemeinschaft und auch möchte ich eigentlich leben oder sterben? Also das schwingt hier vielleicht ein bisschen mit, ne? Sein oder nicht sein, diese Frage. Und das Nichtsein ist dann eigentlich so dieses sich immer weiter reduzieren, bis man verschwindet. Übrigens, Christian Kracht, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber die Erde ist kein erkalteter Stern, sondern ein Planet. Und Menschen, Lebewesen, können nicht auf Sternen leben. Das sind Sonnen. Das geht nur beim kleinen Prinzen. Bitte. Ja? Was soll dieser Bullshit?
Ja, vielleicht wollte er einfach die Sachen wirklich so machen, wie er wollte und sich da nicht reinreden lassen.
Das kann gut sein, ja. Ich glaube, dem redet auch keiner mehr rein.
Nee, ich glaube das auch nicht. Ich glaube, was ich an dieser Verbindung zwischen Innenarchitekt, der mich eigentlich auch nicht interessiert und aber dieser Heldengeschichte dann auch kriegt, ist, was ist Cooles erzählen?
Mhm.
Also so ein bisschen, also so Heldengeschichten zu erzählen, kommt mir schon fast eigentlich mittlerweile in unseren Zeiten mhm. uncool vor. So die wenigsten ja, wollen natürlich. Noch irgendwie Heldengeschichten, sind so unliterarisch oder die sind so,
Das hat übrigens schon Ursula Le Guin gesagt, dass diese Heldengeschichten sind immer so phallos-zentriert und sie wollte einfach eher so Geschichten, die über Solidarität und mit mehreren Helden und Gemeinschaften, ne? Ja. Das ist ja hier auch ein bisschen so.
Das ist ja auch ein bisschen und ich glaube, das mochte ich dann, das ist so ein Kontrast, dass ich am Anfang dachte, ah, okay, das ist jetzt so eine Geschichte über so einen Typen, der seine Karriere nachgeht und der möchte das perfekte Weiß finden und er hat woanders irgendwie das perfekte Rot gefunden, was auch immer das bedeuten mag.
Ja.
Und mach einfach einen Pantone-Fächer auf, meine Güte. Und dann war ich irgendwie ganz erleichtert, dass es dann nicht so auf dieser Ebene bleibt.
Ja, ja, das stimmt. Und es hat manchmal auch, finde ich, da hat es mir dann Spaß gemacht, manchmal in den Bildern dann auch doch so eine Kraft. Also manchmal ist das Eismeer dann doch auch geil. Oder,
ja.
oder auch dieses auf den Orkney-Inseln, dass man sich so ein paar Ecken ganz gut vorstellen kann. Und es macht so eine Stimmung, die irgendwie gleichzeitig einen anzieht und abstößt, dass man sagt, oh, irgendwie ganz geil, so reduziert zu leben und gleichzeitig auch ein bisschen trist und auch so ein bisschen reaktionär.
Und die Menschen sind da aber auch irgendwie freundlich, wenn sie nicht gerade Feinde sind. Also diese als
die Ut.
Die Ut, genau, ja. Die Ut mit dem Cowan,
ja.
Dann also so taucht.
Das sind ja auch Anarchisten, die leben da und teilen alles miteinander,
ja.
Und es gibt auch anscheinend so keinen richtigen Boss. Wobei die Ut schon so ein bisschen.
Ja, und die lacht dann auch auf jeden Fall, als sie dann mal so ein Flirtversuch bekommt und so.
Das ja, der Cohen sagt direkt, möchtest du meine Partnerin
genau.
sein? Das findet sie urkomisch.
Das findet sie wahnsinnig komisch, die Vorstellung, neben ihm zu liegen.
Ja.
Und dieses neben ihm liegen, das fand ich dann auch so drollig, aber doch sehr passend. Also es sind dann doch irgendwie Beobachtungen, wo ich dachte, ja, das passt jetzt in diese Welt rein. Das ist schon so, wie ich mir das vorstelle.
Ja, total. In solchen Momenten ist das dann wie bei Le Guin.
Ja.
Oder ist das dann wie ein ernst gemeinter Entwurf einer Parallelwelt, aber das wird halt aus irgendwelchen Gründen für mich nicht wirklich durchgezogen.
Und leserkritisch, also ich selbstkritisch gesagt, ganz oft kann ich mir Umschreibungen nicht vorstellen und deswegen überfliege ich die ganz oft.
Echt?
Ja. Es ist auch so, wenn mir jemand einen Raum erklärt oder so, ich kann mir das nicht vorstellen und mein Kopf versucht das erst gar nicht.
Ja.
Und
ich glaube, das hast du mit Christian Kracht gemeinsam.
Wahrscheinlich. Deswegen stört
mich. Der
macht
die Augen zu und was er sieht, ist einfach nur so eine Liste von Querverweisen oder
ja,
sowas.
Ja, irgendwie. Das auch mit der Lanze, denke ich mir, ja, ich kann es mir eh nicht vorstellen. Wahrscheinlich stimmt das, was du sagst, aber das ist mein räumliches. Also ich, deswegen, aber dann denke ich, okay, warum versucht das dann, wenn das anscheinend nicht kann?
Ja, das ist eine Frage, die können wir wirklich mal an die Zuhörerinnen und Zuhörer geben, wie sie das wahrnehmen. Es ist ja auch bei früheren Büchern von ihm schon so. Auch bei Eurotrash sind echt schiefe Bilder drin. Also einfach, wo ich sagen würde, normaler Lektor würde sagen, schreib das um.
Mhm.
Aber ist halt Christian Kracht.
Ja.
Ich wollte noch drei Sachen erzählen.
Ja.
Du kannst dir währenddessen überlegen, ob du noch ein, zwei, drei Sachen auf Lager hast. Das eine ist, das Bild hier vorn drauf, Black Cloud aus dem Jahre 1987, ist von Odd Nerdrum, einem norwegischen Maler, der halt so gegenständlich malt und ja, so ein bisschen ja, dadurch auch ja, so eine kritische Haltung gegenüber der postmodernen Kunst oder der heutigen zeitgenössischen Malerei einnimmt und auch so ein bisschen ja, was Reaktionäres hat und auch umstritten ist, weil er, glaube ich, mal ins Gefängnis sollte, weil er Steuern hinterzogen hat. Und auch so verschiedene zweifelhafte Diskurse angestrengt hatten. Das ist natürlich auch so eine kleine, spannende Provokation, jetzt wieder von Christian Kracht, den hier aufs Titelbild zu packen, dieses Gemälde von ihm. Ich war bei der Lesung von Christian Kracht aus dem Buch in Blankenese in der Kirche und wollte die Beobachtung teilen, dass da bestimmt 500 Leute drin waren. Das ist ja für Autoren heutzutage schon was wirklich Besonderes. Mhm. Und das waren ja vielleicht fast so viele Frauen wie Männer. Es waren Leute zwischen 18 und 80. Und das finde ich eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ein Autor so doch verschiedene Altersgruppen anspricht und da jetzt nicht nur irgendwelche 60-jährigen Professoren sitzen oder so,
Oder nur Frauen.
Oder nur Frauen, die so vielleicht was Eskapistisches erwarten. Sondern ich glaube, da waren Leute wirklich wegen der Literatur und wegen des Ereignisses da. Mhm. Und am Anfang hat der Pastor der Kirche irgendwie so 3-4 warme Worte gesprochen, die auch so ein bisschen ins Moralistische gingen. Gerade in diesen Zeiten oder so muss man, ne? Was ich lustig fand, weil das irgendwie nicht so zu Christian Kracht passt. Und dann kam er rein. In dem Moment ging das Licht so runter, wurde runtergedimmt und so ein Orgelsound so ertönt. Und ich dachte, was für ein Bullshit. Gleich hat er noch so einen schwarzen Umhang, den er dann abwirft. Das fand ich sehr lustig. Und ich glaube, wenn ich das richtig so mitbekommen habe, er hat dann mit so einer schönen, ein bisschen märchenonkelhaften Stimme das so vorgelesen. Auch gar nichts dazu gesagt. Einfach eine Stunde vorgelesen, dann aufgehört, signiert, gegangen. Dass vielen Leuten das da sehr gut gefallen hat. Und dass er, dass Christian Kracht es einfach geschafft hat, ein Mysterium um sich herum aufzubauen, wo sich sehr viele verschiedene Leute darauf einigen können und sagen, ich weiß nicht genau, was es ist, aber das ist Literatur. Und jeder nimmt sich dann irgendwie das raus, was ihm gefällt. Und was ich mir rausnehme, ist schlechte Sprache.
Aber,
weil ich es will, weil ich es kann.
Es gibt ja auch manchmal das Phänomen, dass man bei Lesungen sitzt und dann ist man so in den Bann gezogen und
Poetry-Slam-Effekt. Wenn du einen Poetry-Slam-Text zu Hause liest,
ja,
dann
genau,
denkst du
geht
so,
das nicht.
Geht nicht.
Hast du das Buch schon gelesen, als du bei der Lesung warst?
Nee,
oder?
Ich habe es da zum ersten Mal gehört.
Und wie war das für dich?
Mir hat es nicht gefallen.
Okay.
Schon. Ja. Weil ich dachte, ach, ist jetzt wieder so ein weltabgewandter, karger Geist. Ich finde solche Typen generell interessant,
ja,
aber nie die bei Kracht. Ich fand auch schon mal so 1979 diesen Typen null interessant, der in diesem, dieser iranischen Umbruchszeit da mit seiner ganzen, wie soll man das sagen, versnobten, dandyhaften Haltung ist. Konzeptionell super spannend, absolut mein Ding. Auch dieses Abenteuermäßige und dieses Existenzialistische, was da mitschwingt, auch diese Fernes-Jäckle-Stimmung von so Leuten, die an ihrem eigenen Überdruss so zugrunde gehen und die eigentlich das Echte suchen. Aber die Figuren, die sind für mich immer so nur geschmäcklerisch. Also Paul hat nichts, wo ich denke, interessiert mich.
Noch nicht mal die einäugige Katze?
Ja, da wird ja gesagt, er mag keine Katzen und dann stellt er ihr aber Futter hin.
Ja.
Die ist ihm zugelaufen. Die fand ich ganz gut, das stimmt. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und da kommen wir vielleicht gleich bei der Moschweg auch nochmal drauf. Ich glaube, folgendes Problem ist an der Wurzel für mich. Ich glaube, ich fände Paul interessant, wenn ich ihm ein Leiden und eine Konsequenz abnehmen würde. Aber ich habe das Gefühl, es ist mehr eine Pose. Es ist ein Spiel. Es ist nicht eigentlich. Und vielleicht ist auch Christian Kracht da hin und her gerissen bei der Zeichnung der Figuren. Will ich sie parodieren oder will ich sie in einem existenziellen Konflikt darstellen? Und das hat er, glaube ich, gar nicht entschieden. Und das spüre ich. Und ich denke, wenn diese Suche von Paul nach der Kargheit wirklich plausibel motiviert wäre und ich da mitleiden könnte, dann würde ich diesem Typen überall hin folgen. So aber beobachte ich ihn eher und denke, mach du mal.
Ja.
Aber dein letzten Endes ist der Konflikt nicht groß genug.
Ja.
So.
Ich war auch deswegen sehr gespannt, wie du das Buch zusammenfassen würdest, weil ich mir schwer getan hätte, überhaupt zu sagen, was in dem Buch passiert und worum es genau geht.
Ich weiß auch nicht, ob meine Zusammenfassung jetzt allgemeingültig ist, ne? Weil jeder kann ja ein bisschen was anderes darin sehen, was ja auch wieder schön ist. Also was man auf jeden Fall positiv sagen kann, ist, dieses Buch ermöglicht wenigstens Gespräche über Literatur. Und das ist kein platter, pseudorealistischer Paul lernt Sabine in Berlin kennen und dann hat sie aber eine polyamoröse Phase und Paul verzweifelt daran und dann wird er genderfluid und keine Ahnung. Und nicht irgendwie so ein zeitgeistiger Erzähltrash, ne? Das ist schon, man könnte sagen, es soll jeder mal lesen und sich selbst sein eigenes Urteil dazu bilden. Denn das ästhetisch-ethische Dilemma ist spannend. Ich hätte es nur spannender gefunden, wenn der Konflikt in Paul größer wäre und diese harte Welt, in die er dann kommt, echter wäre. So ein bisschen ist das ja bei Schöne neue Welt so. Die Leute leben da in so einer sehr artifiziellen Hindernis-Golf-Welt von Soma betäubt. Und dann gibt es aber auch noch so Reservate, wo noch das Wilde ist. Und diese Welt ist aber auch scheiße.
Ja.
So, und dieser Konflikt da ist auch, wie soll man sagen, sehr verkopft letzten Endes oder nicht so wahnsinnig gefühlt dargestellt, aber er ist echt. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt besser sagen soll. Mhm. Und hier habe ich das Gefühl, selbst die Darstellung von der Posenhaftigkeit des Lebens ist hier eine Pose.
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
Es kommt aus der Pose nicht mehr raus. Und ja. Vielleicht würde Christian Kracht sagen, ja, das ist Oberfläche folgt Oberfläche folgt Oberfläche. Mhm. Das soll genauso sein. Das ist Dekonstruktion allen literarischen Strebens. Ich mache hier Molloy mit anderen Mitteln weiter. Mhm. Und bin gleichzeitig aber auch ein unterhaltsamer Erzähler, wo die tumbe Masse sagt, ey, ganz, ganz geile Fantasy-Geschichte da drin. Das ist alles möglich. Ich weiß es nicht. Und das ist vielleicht schon irgendwie spannend. Wir haben jetzt ganz viele Bezüge, die das Buch aufmacht, nicht besprochen, aber ich denke, das müssen wir auch nicht.
Nein. Ne? Ich glaube, die lustigste Interpretation, die ich irgendwo gelesen habe, ist, dass vielleicht der Fantasy-Teil mit einer AI geschrieben worden ist. Weil ja, AI, ja. Also eher ja, ja. AI und
ja,
so.
Ja. Es wird ja auch was Steven Spielbergs AI, der Film, mal erwähnt.
Genau, genau.
Ingmar Bergman kommt interessanterweise vor, was auch Sinn macht. Ja.
Also ja, diese ganzen Bezüge habe ich jetzt nicht unbedingt alle gesehen, verstanden.
Nee, ich habe bestimmt auch nicht alle gesehen. Man kann das Buch auch vielleicht mehrmals lesen. Es ist ja auch kurz. Kann man im Deutschunterricht drüber sprechen. Viel Spaß.
Ich glaube, nochmal lesen möchte ich es nicht.
Okay. Ich kann nur noch folgende Anekdote sagen. Unser Tonmeister, der Comedian und Cartoonist Piero Masterlerz, hat Christian Kracht persönlich getroffen, als dieser noch bei Tempo in der Redaktion arbeitete. Und Christian Kracht war von den Cartoons von Piero Masterlerz ästhetisch wie intellektuell derart stimuliert, dass er meinte, Typ, komm sofort bei uns in der Redaktion vorbei und zeig uns deinen neuesten Cartoon.
Das ist wirklich lustig.
Und das ist gemacht. Und daran kann man sehen, Christian Kracht hat auf jeden Fall Geschmack.
Ja, so viel, hat so doch viel Sinn ist für klar. Ästhetik.
Okay, du hast ein Buch mitgebracht.
Ich habe ein Buch mitgebracht und ich habe sogar eine kleine Überleitung, weil ich habe nämlich auch von dem Buch, das ich mitgebracht habe, so ein bisschen geguckt, was hat denn die deutsche Presse dazu gesagt, und bin dann auf einen Artikel von David Hugendick in der Zeit gestoßen.
Den habe ich natürlich auch gelesen.
Und da ging es dann um die, wem denn die Figur in dem Roman, den ich mitgebracht habe, ähnelt. Und dann heißt es nämlich, viel näher steht sie Christian Krachts namenlosem Mann aus 1979, der die Zurichtung in einem chinesischen Umerziehungslager als Erlösung und Befreiung empfindet. Von Angst, von Zweifel, von Sinn, Einsamkeit und Individualität.
Ja.
So, und in Mein Jahr der Ruhe und Entspannung von Ottessa Moschweg geht es im Grunde vielleicht auch um die Suche nach einer Lösung, um eine Welt ohne Angst, Zweifel und Sinn vielleicht zu haben. Das Buch ist 2018 bei Penguin Press erschienen und im gleichen Jahr auch bei Liebeskind, also in Deutschland erschienen, übersetzt von Anke Caroline Burger.
Oder Burger.
Oder Burger. Burger. Burger.
Burger.
Und in dem Buch befinden wir uns im Jahr 2000, 2001, also es beginnt 2000, in New York und begleiten eine namenlose Erzählerin, die sehr schön ist in der Upper Class. Sie hat geerbt, ihre beiden Eltern sind tot. Und schon ganz zu Anfang sind wir eigentlich schon bei ihrem Experiment im Grunde, bei ihrem Selbstversuch, einen selbstgewählten Winterschlaf zu halten. Sie möchte mit Hilfe von Schlafmedikamenten oder jede Form von Medikamenten, die sie über eine interessante Psychiaterin, Dr. Tuttle, erhält, die nicht viel nachfragt, aber ihr halt alles verschreibt, mehr oder minder. Ja, möchte sie sich einfach ein Jahr lang durchschlafen, sich quasi selber das Jahr der Ruhe und Entspannung einholen, was sie denkt, was sie jetzt ganz doll braucht. Zwischendurch wird das Schlaf immer unterbrochen, dass sie Besuch von ihrer Freundin, die ist eine sehr ambivalente Beziehung eigentlich, von Raver oder Weaver erhält. Diese beiden sind sich sehr unähnlich vom Charakter und immer wieder gibt es aber auch so Rückblenden, wo sie sich an ihre Eltern erinnert, an ihren quasi Geliebten, nicht wirklich Beziehungspartner, aber ewige On-Off-Geschichte, Trevor. Und was natürlich auch passiert, und das ist ja auch wirklich so, wenn man eine gewisse Dosis an Schlaftabletten nimmt, ist, dass man ohne es zu merken wach ist und Sachen macht. Ich bin auf das Buch gestoßen, das erzähle ich nochmal ganz kurz.
Gerne.
Mir wurde das Buch von sehr vielen Leuten schon empfohlen in meinem Leben. weil ich auch jahrelang Schlafprobleme hatte. Oh, ja. Und ich glaube, ich habe früher bestimmt zu meinen Freunden gesagt, ich wünsche mir einfach, dass ich durchschlafe wie ein Winterschlaf. Und ich glaube, da hat es bei ein paar Leuten Klingeling gemacht und meinten so, hier, nimm mal das Buch. Und wie es ja immer so ist, wenn mir Bücher empfohlen werden, ich lese sie nicht. Mhm. Ich bin da ganz stoisch. Ich kaufe mir das Buch, lege es an den Büchertisch und lese das nicht. Und dann habe ich aber letztes Jahr das sehr tolle Essay Schlafen von Theresia Enzensberger gelesen und auch moderiert. Also es ist jetzt auch letztes Jahr bei Hansa Berlin erschienen. Wirklich ein schönes, also die Autorin, sie erzählt auch von ihrer eigenen Schlaflosigkeit und hat aber so ein bisschen eigentlich im Grunde ein Essay über Schlafen, nicht Schlafen geschrieben. Am Ende kommt sogar eine Kurzgeschichte vor. Es ist sehr toll. Und da erzählt sie auch von dem Buch und eben auch von den wirklichen Auswirkungen, die Schlafmittel auch haben können. Und da war ich dann gepackt.
Ja.
Also dann dachte ich, ah, okay, jetzt bin ich hooked, jetzt möchte ich das Buch lesen. Und natürlich möchte ich es mit Ansim lesen. Und zu Ortessa Moschweg erzähle ich noch kurz, dass sie in Boston geboren worden ist und auf der Granta-Liste der 20 besten jungen AutorInnen in den USA gilt. Und sie wurde auch für ihren Roman Eileen mit dem Man Booker Prize nominiert. Und
für den Man Booker Prize nominiert. Hat ihn leider nicht gewonnen oder hat ihn nicht gewonnen, aber wurde dann nominiert, ja.
Also auf jeden Fall jung und sehr umtriebig und hat auch mehrere Romane veröffentlicht. Also Mein Jahr der ruhenden Entspannung ist ihr viertes Buch und seitdem sind noch zwei weitere Romane erschienen.
Mhm. Und sie hat auch gern so historische Stoffe, ne? Ich meine, das spielt ja 2000 und veröffentlicht ist es 2018, das ist ja schon leicht historisch.
Ja.
Und ihr erstes Buch, dieses McGlue, ist eine 1850 spielende Novelle.
Ja.
Und Eileen ist, glaube ich,
1964.
Und dann hat sie so noch so einen Mittelalterroman, der vielleicht so ein bisschen wie bei Christian Kracht eine grausame, archaische Welt zeigt.
Stimmt. Ne?
Also, ja, eine Frau, die sich viel zutraut und durch die Zeiten springt.
Total. Und da kann ich auch direkt sagen, ich habe gestern einen BBC-Podcast gehört, das ganz toll war. Das kann ich auch nur empfehlen. Da hat sie nämlich, also es gibt sehr viele Bookclubs. Also Bookclubs sind ja sowieso jetzt momentan ja sehr in.
Mhm.
Wollen
wir auch mal einen machen?
Können wir auch mal machen. Ja. Dua Lipa macht ja auch welche. Und
Club.
Und dann konnten LeserInnen aus der ganzen Welt quasi Fragen, die sie in ihren eigenen Buchclubs zu dem Buch hatten, ihr stellen und die hat sie beantwortet. Und eine Sache fand
Warum macht Christian Kracht das nicht?
Ja, Christian Kracht würde das nie machen.
Das
fand ich interessant, dass sie meinte, dass sie das ins Jahr 2000 gesetzt hat, vor allem, weil es ja auch um die Kunstwelt ein bisschen geht und sie sich irgendwann gemerkt hat, die Figur, also diese Kunstgalerie, in der die Ich-Figur auch arbeitet, nicht erfolgreich arbeitet, die Kunst muss aus dem Jahr 2000 kommen.
Mhm.
Also es kam mit diesem Kunstbegriff eigentlich, diese Datierung. Das fand ich interessant.
Das war vielleicht diese Hochphase der Performance.
Ja, genau.
Kunst.
Genau, 2010 wäre nicht mehr gewesen. Mhm. Ja, genau, deswegen war diese Datierung.
Mhm.
Ja.
Ja, okay. Ja, ich hatte noch irgendwo gelesen, dass sie ursprünglich eigentlich nur über den Terroranschlag vom 11. September schreiben wollte und dann aber gemerkt hat, dass sich das verselbstständigt und der Roman eine ganz andere Richtung einnimmt. Und das ist vielleicht ein weiterer Grund, warum das irgendwie 2000 angesiedelt ist, das Buch.
Ja. Wie hat dir dieses Buch gefallen?
Mir ging es ähnlich wie dir, dass ich schon öfters das Buch empfohlen bekommen habe, nicht wegen meiner Schlafprobleme, sondern manchmal mit dem Hinweis, das ist schön böse, das wird dir gefallen. Und hab's auch nicht gelesen. Und hab immer gedacht, ja, das müsste man nochmal machen. Und war jetzt sehr froh, dass du es vorgeschlagen hast. Ich dachte so, ach ja, stimmt, das gibt's ja noch. Mhm. Und jetzt hatte ich endlich genau den Tritt in Arsch, den ich noch gebraucht habe, um das zu lesen. Hab mich da sehr darauf gefreut, hab die ersten 30, 40 Seiten das sehr genossen und war ganz schnell drin. Fand einfach, ja, dieses Setting, so eine eigentlich privilegierte Frau, die ist ganz jung, noch 26 oder so, die da irgendwie schon so einen Überdruss hat, dass sie sagt, ja komm, ich penne jetzt alles weg. Und das geht auch einfach schon geil los, wie sie da so schlaftrunken durch die Lobby von ihrem Wohnblock da läuft und sich Kaffee holt. Dachte ich so, geil, habe ich Bock drauf. Dann habe ich mich zunehmend gelangweilt und ich fand es zunehmend anstrengend und hab mich dann auch gefragt, warum. Nach hinten raus ging es dann wieder, aber so, ich würde sagen, zwischen Seite 60 und Seite 160 war ich so, oh ja, ich habe es kapiert und fand ist dann sprachlich auch nicht fesselnd genug. Also es ist irgendwie, sagen wir mal, die Stärke liegt eher in so einer schroffen Direktheit, dass einfach Sachen ausgesprochen werden, die sonst nicht so klar benannt werden, schon gar nicht irgendwie von einer Frau über eine Frau. Das hat auch so ein bisschen was, ja, tabubrechend ging jetzt zu weit, ne? Aber es ist so ein bisschen, sie scheut nicht vor Ekel, Brutalität und Gehässigkeit zurück auf eine Weise, die für mich noch halbwegs frisch immer wirkt.
Ja.
Und was ist das hier für ein komischer Sound?
Ich glaube, das ist ein Staubsauger.
Ah, okay. Aber es ist halt so, es gibt aus meiner Sicht keine einzige, auch nur annähernd sympathische Figur hier. Und das wäre okay, wenn die Hauptfigur nicht auch irgendwann neben ihrer nervigen Unsympathie, die sie bei mir erzeugt, nicht auch ein bisschen langweilig dann würde. Weil die Ich-Erzählerin finde ich von der Konzeption her ziemlich interessant, aber im Lauf des Textes hat sie mich dann doch gelangweilt. Also die Konzeption ist ja, dass wir mal hier eine Frauenfigur haben, die nichts hat, was Frauenfiguren haben sollen. Sie ist nicht nährend, nicht mütterlich, geht nicht sexy auf irgendjemand zu, jagt keinen Männern hinterher, ist nicht kreativ, nicht produktiv, will sich nur wegmachen. Und sie ist zwar schön, das würde man dann vielleicht irgendwie so in einer von Männern dominierten Welt noch gelten lassen, aber sie sagt auch selber immer, wie schön sie ist. Und das ist natürlich auch eine Frechheit, dass sie selber das beurteilen kann und nicht jemand anders das beurteilen muss. Und das finde ich von der Anlage her cool, nur weil sie so scheiße mit dieser ebenfalls neurotischen und anstrengenden, magersüchtigen Reva umgeht und eigentlich nur gehässig ist oder schlecht gelaunt, nutzt sich das dann für mich so ein bisschen mit der Zeit ab. Es gibt, also sie hat kein Ziel, sie hat keine Lösung, auch kann man natürlich darüber diskutieren. Sie hat wenig Liebenswertes und als, sagen wir mal, als 80-seitige Novelle wäre so ein grimmiger Charakter irgendwie ganz cool, aber über diese 300 Seiten hat mich das dann so ein bisschen verloren, ja, muss ich sagen. Aber wie fandst du sie denn, die Ich-Erzählerin?
Also ich war sofort drin, hatte mich richtig gefreut aufs Weiterlesen. Also es war so, dass ich es am Anfang super geil fand. Also super, ja, super Ich-Figur. Ich mochte, es ist auch so eine Form von Boshaftigkeit, die ich aber auch gut nachempfinden kann. Mhm. Also wo ich mir denke, es ist ja auch fies, wenn man manchmal was über Freunde Doofes denkt oder Fieses denkt, aber das passiert einem natürlich auch manchmal mal. Und ihr passiert es immer, aber es ist auch nicht eine richtige Freundschaft, aber auch das reflektiert sie ja auch. Also ja, sie ist ja, ja schon auch, sie ist ja wenigstens fies und dabei sehr intelligent.
Und ja, da muss ich kurz einhaken. Ich finde halt, wenn jemand so intelligent ist und das alles schon so durchschaut, ja, warum umgibt sie sich mit Leuten wie Reva oder mit diesem widerwärtigen Trevor, mit ihrer On-Off-Beziehung?
Ja.
Gibt es in ganz Manhattan keine vernünftigen Leute, okay, dann zieh da weg. Ne? Und das ist so, dass man denkt, ja, du meckerst hier, du bist das große Opfer davon, weil alle so bescheuert sind. Aber das liegt doch in deiner Hand.
Aber sie sieht sich ja nicht als Opfer. Also sie,
naja, wenn man sagt, ich mach mich weg, weil das Leben so scheiße ist und weil alle Menschen mir auf den Sack gehen, natürlich ist sie ein Opfer.
Ja, aber sie bemitleidet sich ja. Also sie ist ja nicht nähersuchend.
Ja.
Das ist sie ja nicht.
Das stimmt.
Sie ist ja nicht wie Reva, die ja, also man könnte ja aber sagen, Reva könnte sich ja eine neue Freundschaft oder irgendwas suchen. Aber
sie will ja natürlich die Anerkennung. Sie läuft dem Status hinterher.
Genau.
Ne?
Und die Ich-Erzählerin, die möchte einfach nur ganz doll auf den Pauseknopf drücken. Das ist ja ihr Ziel.
Ja.
Also sie hat ja dieses eine Ziel. Das ist da. Und das ist, glaube ich, auch ja auch eine Form von Trauerbewältigung. Also,
das sagt sie, glaube ich, sogar
genau
einmal, ne? Dass sie anstatt zu trauern, einfach pennen will.
Ja, und das.
Also man
kann
muss dazu sagen, ihr Vater ist an Krebs gestorben, ihre Mutter hat sich umgebracht, die Mutter, ja, war alkoholkrank. Und dann hatte sie einen Job bei einer Galerie, den sie verliert, weil sie da schon dieses Schlafexperiment macht und da völlig verpeilt immer nachmittags im Schrank pennt und die Galeristin sie irgendwann rauswirft. Aber sie hat den Job da auch nicht wirklich gemocht oder so. Das war ja, glaube ich, auch egal, weil da, sie findet diese, sie beschreibt da diese Kunstwelt und diese jungen intellektuellen Männer, die da rumlaufen und so. Das ist eigentlich auch ganz, ganz unterhaltsam, ja.
Das ist sehr lustig, ja. Und im Grunde aber macht sie ja nichts anderes als die Mutter. Also die Mutter, als sie alkoholkrank war, hat sie auch nicht geschafft aufzustehen, war die ganze Zeit nur im Zimmer und ist da drin verschwunden. Und sie macht das nicht anders.
Aber sie macht es bewusster, könnte man sagen. Also, aber sie will ja nicht, sie glaubt ja, sie kommt danach wieder wie neugeboren da raus.
Naja, aber sie sagt aber auch, es ist mir schon klar, dass ich daran sterben kann, aber das ist mir der Schlaf wert.
Ja.
Das sagt sie schon ungefähr relativ.
Das nehme ich in Kauf, ne?
Ich im Kauf.
Ich setze mein Leben gern aufs Spiel, wenn ich dafür den ganzen Tag schlafen und zu einem neuen Menschen werden konnte.
Ja.
Ein paradoxer Satz, ne? Wenn man ein neuer Mensch werden kann, dann kann man auch dafür sterben. Also nicht paradox, aber interessant. So,
und das hat aber auch eine Form von Trauerkapitalismus, was man ja eh auch kennt, dass man sagt, man nimmt sich jetzt eine Zeit, sowas wie 3 Wochen, um komplett abgefuckt zu sein und dann geht aber das Leben weiter.
Und
das steckt da ja auch drin. Also so quasi, ich gönne mir ein Jahr der Ruhe und Entspannung. Ich bin auf Geld nicht angewiesen, ich habe ja geerbt. Niemand möchte was eigentlich von mir, außer vielleicht irgendwie ein sehr kleiner sozialer Kreis. Und dann, wenn ich das überlebt habe, dann muss ich neu starten.
Mhm.
Und das schwingt für mich eigentlich schon mit. Das macht es für mich eigentlich auch spannend. Das macht sie für mich auch nicht komplett unsympathisch, weil ich schon auch denke, okay, diese Fiesheit ist wahrscheinlich auch wirklich verknüpft mit diesem sehr großen Gefühl von verlassen worden sein, von diesem Gefühl von, da ist ja auch niemand. Also sie hat einfach wirklich niemanden.
Ja.
Und sie lässt es auch zu. Und woher soll sie sich jetzt die Kraft nehmen, sich selber was aufzubauen oder so? Sie hat ja auch gar nicht gelernt, wie das geht.
Sehe ich auch alles so, ja.
Ich gebe dir aber auch recht, ich habe mich auch zwischendrin gelangweilt, weil es irgendwann natürlich sehr redundant wird. Und dann nimmt es aber nochmal Fahrt auf. Mhm.
Mit dem Kunstprojekt mit Sing P oder wie der heißt.
Genau. Ja. Sie engagiert dann einen Künstler, der dann quasi ihren Schlaf bewachen soll und aber sie dafür zum Objekt machen darf, quasi. Das ist ja auch irgendwie so ein spannender Ansatz von, ich bin mir so wenig wert, ich mache mich jetzt selber zum Objekt.
Ja.
Beziehungsweise ich mache mich noch nicht mal selber zum Objekt, jemand anderes darf das.
Ja.
Und also das ist ja sowas eigentlich tief Trauriges, sowas Selbsterniedrigendes und sie erzählt es aber nicht traurig.
Ja, sondern eher als Selbstermächtigung.
Genau,
fast, ne?
Es hat sowas trotzdem die ganze Zeit Erhabenes, es hat sowas Würdevolles, also ich meine, das ist ja
sie steht über ihrer verletzbaren Person. Ich glaube, das ist eh ein Thema, ne?
Ja.
Dieses, ich möchte nicht mehr verletzt werden und auch am besten gar nicht mehr verletzlich sein. Ich möchte ein Übermensch werden und deswegen gehe ich in diese reine Schlafwelt und wenn ich daraus herauskomme, bin ich ein neuer Mensch und am Ende wirkt sie ja auch irgendwie so entrückt oder unverletzbar. Und für mich ist das ein bisschen eine pubertäre Fantasie, wenn man mit 13, 14 den ersten ganz großen Liebeskummer hat, dass man dann so denkt, ich lasse mich nie wieder verletzen, ich werde jetzt aus Stein, ich werde jetzt ganz undurchdringlich, ha ha ha. Ne, sowas schwingt damit. Und jetzt ist mir gerade was aufgefallen, während wir darüber sprechen, dass es etwas gibt, was doch stereotyp weiblich an ihr ist. Nämlich, ich würde sagen, diese Ich-Erzählerin ist total wütend.
Ja.
Und das aus gutem Grund. Dieser Trevor ist wirklich, das ist alles, diese Beziehung ist so zum Kotzen. Überhaupt die Männer sind alles totale Arschlöcher hier. Der Vater, wie der stirbt, das ist eine sehr bittere Szene. Wie allein die alle sind in der Familie, auch mit der Mutter. Sehr, also das fand ich auch richtig gut.
Ja.
Aber diese Wut richtet sie gegen sich.
Ja.
Indem sie sich mit wahnsinnig vielen Psychopharmaka und Schlafmitteln und Hustensaft die ganze Zeit zuballert. Und da könnte man sagen, das ist stereotyp weiblich. Du bist wahnsinnig wütend und zerstörst dich selber, anstatt einfach zu sagen, so Trevor, jetzt gibt's richtig auf die Fresse.
Ja. Ja.
So,
ne?
Und dann tritt sie sogar nach unten, indem sie nur nach Reaver tritt und sonst nach niemand. Und da könnte man sagen, ja, das ist auch ein bitteres Bild über eine angeblich, wie du sagtest, so reflektiert intelligente Person, die eigentlich dann doch nicht reflektiert genug ist. Ne?
Ja.
Also super spannend.
Es ist super spannend.
Es ist super spannend.
Und ich meine, sorry, aber ich habe so viel gelacht bei dem Buch. Also alleine diese Psychiater. Also
ja, okay, die Dr. Tuttle, da musst du mir bitte mal was vorlesen.
Da lese ich jetzt was vor.
Weil die Dr. Tuttle ist natürlich der große Comic Relief hier.
Und das muss ich sagen, das gelingt dem Buch wirklich total gut. Also da hoffe ich, sag's mir wenigstens, dass hier die Dialoge wenigstens gut sind, weil das fand ich da schon, also das ist sehr...
Nein, das ist so richtig tolles Handwerk, ganz reduziert, super Ideen. Klar, die Tattel irgendwann nervt die vielleicht auch ein bisschen, aber die hat immer neue, also was toll an der ist, das ist so eine Psychiaterin, die immer neue Theorien über Gesundheit und Krankheit aufstellt, die sie gerade irgendwo aufgeschnappt hat. Und das ist schon sehr, sehr lustig.
Ja. Ja.
Hast du da eine Stelle?
Ich lese direkt den Anfang vor, als sie sich dort meldet. Das finde ich als Einstieg ganz gut. Ich weiß nicht genau, ob ein konkretes Ereignis zu meiner Entscheidung führte, Winterschlaf zu halten. Anfangs wollte ich nur ein paar Downer, um meine ewig kritischen Gedanken zu ersticken. Der stetige negative Ansturm in meinem Hirn macht es mir schwer, nicht alles und jeden zu hassen. Ich dachte, das Leben wäre leichter zu ertragen, wenn mein Kopf die Welt um mich herum nicht ganz so schnell verurteilen würde. Meine Besuche bei Dr. Tattel begannen im Januar 2000. Anfangs war alles noch ganz harmlos. Traurigkeit, Angst und der Wunsch, aus dem Gefängnis meines Körpers und Geistes auszubrechen, verfolgten mich. Dr. Tattel bestätigte, das sei nichts Außergewöhnliches. Sie war keine gute Ärztin. Ich hatte ihren Namen aus dem Telefonbuch. Gutes Timing, sagte sie bei meinem ersten Anruf. Ich bin gerade fertig mit dem Abwasch. Woher haben Sie meine Nummer? Aus den gelben Seiten. Ich redete mir ein, es sei Schicksal, dass meine Wahl auf Dr. Tattel gefallen war. Von den Göttern vorherbestimmt, aber in Wirklichkeit war sie einfach nur die einzige Psychiaterin gewesen, die an einem Dienstagabend um 23 Uhr ins Telefon ging. Als Dr. Tattel abhob, hatte ich bereits ein Dutzend Nachrichten auf anderen Anrufbeantwortern hinterlassen. Die größte Gefahr für das Gehirn heutzutage sind Mikrowellengeräte, erklärte mir Dr. Tattel an jenem Abend übers Telefon. Mikrowellen, Radiowellen und jetzt gibt es auch noch Handymasten, die uns auf was weiß ich welchen Frequenzen bombardieren. Aber das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich beschäftige mich mit der Behandlung von Krankheiten des Geistes. Arbeiten Sie bei der Polizei? Nein, ich arbeite für eine Konzertlerin in Chelsea. Sind Sie beim FBI? Nein. CIA? Nein, warum? Ich muss diese Fragen stellen. Sind Sie von der DEA, FDA, NICB? Wurden Sie von einer Privatperson oder Regierungsorganisation beauftragt? Arbeiten Sie für eine Krankenversicherung? Sind Sie Drogendealerin, drogensüchtig? Sind Sie Ärzte, Medizinstudenten? Hat ein Freund oder Arbeitgeber Sie gezwungen, Tabletten für ihn zu besorgen? Ich würde sagen, ich leide unter Schlaflosigkeit. Das ist mein Hauptproblem. Und wahrscheinlich sind Sie koffeinsüchtig. Habe ich recht? Keine Ahnung. Trinken Sie weiter Ihren Kaffee. Wenn Sie jetzt aufhören, werden Sie verrückt.
Ja. Ja, die Tattel ist groß. Die hat mir auch viel Freude gemacht.
Ja, und ich meine, es ist ja schon auch ein bisschen so eine kleine Kritik oder große Kritik, wie leicht, also und es ist ja auch in Amerika oder in den USA ein großes Problem, wie leicht man an verschreibungspflichtige Medikamenten rankommt. Also ich glaube, damit spielt das auch. Und es ist ja ein sehr ernstzunehmendes Thema eigentlich.
Das ist auch seit 2018 noch schlimmer geworden.
Ja, genau, seit das Buch erschienen ist. Also da ist
die Opioid-Krise noch dazugekommen. Ja. Danke, liebe Sackler-Family.
Ja.
Nein, auf jeden Fall. Es ist auch natürlich auch sehr Manhattan-mäßig, ne? Die Art, wie Leute sich da beschreiben. Ich musste manchmal auch an American Psycho denken, von Bret Easton Ellis. Diese auf Äußerlichkeiten und Konkurrenz orientierte kapitalistische Gesellschaft, die so sehr stark die Menschen einfach nach ihrer Verwertbarkeit in sexueller oder leistungsfähiger Hinsicht nur wahrnimmt. Ne? Das ist auch schon auch einfach bitter. Und da ist, man hat auch das Gefühl, da ist ja auch gar kein Platz für ein richtiges Leben. Da ist man dann als Schlafender vielleicht besser dran. Mm. Trotzdem muss ich dich mal fragen.
Frag.
Für wie, jetzt jenseits einer Konzeption, für wie realistisch hältst du das, dass man sich auf diese Weise erholt?
Absolut. Also, was ja schon interessant ist, und das wird ja auch ein bisschen erzählt, dass ihr Unterbewusstsein, also es gibt ja dann so Phasen, wo sie Sachen macht, aber also quasi wach ist, aber sie merkt nicht, dass sie wach ist.
Ja.
Und da ist ihr Unterbewusstsein netter als sie selbst. Also ihr Unterbewusstsein fährt zum Beispiel zu der Beerdigung von Weavers Mutter, bringt sogar Blumen mit und alles. Das würde sie ja selber nie machen, aber das Unterbewusstsein macht das. Und da habe ich das Gefühl, so dieses sich schlafen legen macht dann vielleicht, dass dann, oder das kenne ich auch zumindest von mir selber, dass das Unterbewusstsein Zeit hat zu arbeiten und vielleicht Sachen trotzdem zu verdauen, weil die Trauer kommt ja dann doch hoch.
Ja.
Und ich glaube, die käme nicht hoch, wenn sie einfach ganz normal wach wäre.
Ich frage mich halt nur, ob man diese Art von Schlaf unter Schlafmitteln hat.
Ja.
Oder ob Schlafmittel die Arbeit des Unterbewusstseins nicht stören. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe nie Schlafmittel genommen.
Nee, ich auch nicht.
Und habe da auch noch nie drüber nachgedacht. Ich finde es halt, es wirkt auf mich nur, einfach nur selbstzerstörerisch. Also das ganze Projekt hat für mich nichts Attraktives. Also so permanent schlafen, ja. Wenn es jetzt so eine neue Superdroge gäbe, ohne Nebenwirkungen und so, und wo du ganz viel träumst oder so. Klar, kann ich verstehen. Oder sich auf eine Berghütte im Himalaya zurückziehen.
Mhm.
Aber halt diese ganzen Tranquilizer und auch solche Antipsychotika wie Zyprexa einzuwerfen und dann auch 3 Tage zu schlafen, was ich gar nicht weiß, wie das gehen soll. Du dehydrierst, also steht sie dann unbewusst auf und trinkt. Das ist mir alles irgendwie nicht so richtig klar. Das wirkt auf mich so offensichtlich zerstörerisch, dass ich denke, naja, bring dich einfach um. Das finde ich aber auch gut an dem Buch hier, weil der Konflikt für mich hier etwas stärker und radikaler ist als bei Kracht, zwischen sein oder nicht sein, zwischen möchte ich leben oder möchte ich wirklich nicht mehr leben. Also da habe ich auch das Gefühl, dass bei der Ich-Erzählerin es hier mehr Gründe gibt zu sagen, diese Welt, die ich da draußen vorfinde und die ich kenne und wo ich auch keine anderen Ressourcen habe, als die ich mitgegeben bekommen habe, die ist sehr wahrscheinlich so lebensfeindlich oder so feindlich für mich, dass ich da raus muss.
Ja.
Und das heißt natürlich letzten Endes, ich bringe mich um.
Ja.
Aber sonst, also diese Idee, dass das irgendwas Positives bringen kann, so 4 Monate fast nur zu pennen, immer nur 1 Stunde innerhalb von 3 Tagen wach zu sein, das kriege ich nicht auf den Zettel. Oder hast du sowas gespürt wie, ah, das möchte ich auch gern, so eine Sehnsucht danach auch.
Doch, ja.
Echt?
Ja.
Auch dich so zuzudröhnen mit dem Zeug und dann liegst du so in der Wohnung und
gucke Whoopi Goldberg-Filme.
Ja.
Das ist ja ihr großes Idol.
Ja.
Und
Harrison Ford.
Ja, und Harrison Ford. Ich habe diesen Trotz gut nachfühlen können. So dieses, ich möchte mich nicht mit der Welt auseinandersetzen, ich möchte jetzt einfach mal, dass mich niemand nervt. Ich lege mich jetzt einfach selber in den Sarg, aber möchte irgendwann dann wieder auferstehen.
Ja.
Also das kenne ich auch von Phasen von mir.
Das ist eine ganz klassische depressive Fantasie.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Macht mal ohne mich weiter,
genau.
Ich ziehe mich heraus, ich penne jetzt ewig und 3
Richtig.
Tage. Aber also, wenn ich an diese Medikamente denke, dann denke ich immer an Kopfschmerzen, Wattigkeit, trockenen Mund, mich also aufwachen und total beschissen fühlen.
Das wird ja dann auch erzählt. Also diese körperlichen Sachen werden ja auch erzählt. Das fand ich dann auch teilweise auch ein bisschen eklig. Also mit diesem pelzigen Mund und alles.
Ja.
Das wird schon gut gemacht. Ich meine, ich dachte dann auch zwischendrin, also so diese Mutter-Tochter-Beziehung ist ja auch spannend, weil diese Mutter einfach echt auch fies war zu ihr.
Jo.
Und
die Eltern sind schon krass. Ja.
Die Eltern sind krass. Und sie kann sich ja nicht umbringen, weil die Mutter sich schon umgebracht hat.
Ja.
Also diese Option gibt es nicht mehr. Aber
ja, und ich finde das aber gut, dass es letzten Endes in diese Richtung geht, weil dann ist es wirklich, das ist wirklich eine ernstzunehmende Entscheidungsfrage, ne? Bleibe ich leben oder hau ich mich hier raus aus dem Ganzen? Und bei ihr kann ich das besser verstehen als bei dem Paul, wo ich denke, ja, keine Ahnung, was mit dir ist.
Ja, das stimmt.
So, ne? Und bei ihr kriegt man es eher mit. Aber auch da fehlt mir noch so die letzte Facette an der Figur, wo ich sage, jetzt verstehe ich das. Oder auch die Nachvollziehbarkeit von diesem ganzen, ja, man könnte sagen, dieser ganze Pillenkonsum ist, weil sie genauso suchtkrank ist wie ihre Mutter, aber sie rationalisiert das, indem sie sagt, das ist so ein Schlafexperiment.
Genau.
Was dann ja auch, so viel kann man spoilern, gut ausgeht.
Ja, auf jeden Fall.
Sie kommt ja ganz gut aus der Nummer raus.
Erstaunlicherweise. Ich habe auch gedacht, mich hat das nicht gestört. Für mich hätte es teilweise auch kürzer sein können, weil es eben schon viele Schleifen hat oder auch nicht so viel anderes passiert. Mich hat eine Sache ziemlich gestört.
Mhm.
Und zwar, dass ich schon sehr früh das Gefühl hatte, zu wissen, wie es endet.
Mhm. Man weiß schon, dass der 11. September eine Rolle spielt. Ne? Weil warum spielt das
2000
und dann irgendwann sagt Reaver auch, ich habe einen neuen Job im World Trade Center. Und dann denkt man, okay, das wird sie nicht überleben. Ne?
Ja, genau.
Ja, aber.
Und das Ende hat
so
mich
schlimm?
Auch gestört.
Ja, warum?
Ja.
Weil das fand ich eigentlich wieder ganz gut, weil das natürlich dann so sagt, wir leben hier die ganze Zeit so oberflächlich dümpelnd hin und wollen uns eigentlich schon wegmachen und dann machen uns Leute von außen auch noch weg. Und was sagt uns das jetzt? Ist vielleicht ein bisschen plakativ?
Ich fand es sehr plakativ. Ich habe dann erst gestern in diesem BBC-Interview, wurde ihr dann auch die Frage eben zum Ende gestellt und dann hat sie gesagt, und das fand ich dann nachvollziehbarer, quasi aus ihrer eigenen Geschichte, also sie erinnert sich selber sehr gut an den 11. September und hat zu der Zeit auch in New York gelebt. Mhm. Und ihre Cousine arbeitete im World Trade Center und sie hatte während, also um den 11. September schon vorher eine sehr, also die Autorin selber eine schwer depressive Phase. Mhm. Und in diesen Stunden, wo sie nicht wusste, ob ihre Cousine da drin ist oder nicht, also überlebt oder nicht, hat sie wirklich quasi angefangen zu beten und war so, wenn meine Cousine das überlebt, dann ich bessere mich. Ich fange wieder an zu leben. Ich werde das Leben wieder zu schätzen wissen. Und dann dachte ich, okay, das macht Sinn.
Ja.
Aber das habe ich, diese Dringlichkeit habe ich in der letzten Seite nicht gespürt.
Ja.
Weil das würde für mich dann nochmal den Bogen irgendwie größer machen, aber das gab es ja auch nicht. Also es war irgendwie, also normalerweise erzählen wir ja das Ende ja oft bei Lachsbranche nicht, aber hier, wie gesagt, wird es ja die ganze Zeit, also man kriegt ja schon sehr schnell mit, dass es ja im Jahr 2000 spielt. Aber es ist für mich nicht so aufgegangen, emotional.
Hat aber sicherlich dazu beigetragen, dass der Roman noch stärker rezipiert wurde, ne?
Ja, das
glaube ich auch. Dass man sagt, als 11. September-Kommentar noch und lädt das Ganze nochmal mit einer anderen Bedeutungsebene auf. Ich glaube, ich fand das eigentlich ganz gut.
Interessant, so. Ja.
Ja, ist plakativ und ja, das Buch braucht das nicht, aber ich glaube, dass es ihm irgendwie auf einer diskursiven Ebene nochmal genutzt hat.
Mhm.
Fand ich okay. Ich finde das Buch halt irgendwie ähnlich wie das von Christian Kracht in der Fragestellung, soll man leben oder nicht? Oder wie sehr zieht man sich aus einer Welt zurück, die einem ethisch und ästhetisch irgendwie nervt? Wobei bei Christian Kracht das Ästhetische mehr im Vordergrund steht, hier eher das Miteinander, wie Leute miteinander umgehen. Mir gefällt das Moschfek-Buch besser, weil ich das Gefühl habe, die Attitüde hier ist keine eitle wie bei Kracht, sondern eine depressive, damit kann ich mehr anfangen.
Ich auch.
Und finde halt die Wut der weiblichen Hauptfigur toll. Ich finde es schade irgendwie letzten Endes, dass sie sich die Wut wieder gegen sie richtet.
Ja.
Ich hätte es ganz gern gehabt, vielleicht. Aber das ist natürlich, man kann im Buch nicht vorwerfen, dass es nicht das ist, was man sich da selber wünscht. Dass sie irgendwie es nicht nur bei bösen Kommentaren belässt, sondern da mal irgendwie auch jemand anders sich packt. Also den Trevor hätte man gern noch sterben lassen können am Ende zum Beispiel. Oder auch diesen Boss. Also das ist ja auch, auch wirklich, die Männer benutzen die Frauen einfach nur so innerhalb ihrer Machtbefugnisse, wie sie das können. Die Frauen sind auch so bescheuert und machen es mit. Und es ist alles auch so, ist auch wahnsinnig deprimierend. Also lustig, ja, aber es ist auch total deprimierend, das Buch, oder?
Ja, es ist nicht sehr menschenbejahend.
Nee.
Aber ich finde,
nee,
also,
das kann man nicht sagen.
Ich finde aber, dass Weaver da irgendwie durch den Roman aber doch durchscheint, weil sie so die Einzige, die so ein bisschen lebensbejahend ist, die so auch Nähe möchte, die auch irgendwie schon den Traum von einer guten Zukunft auch irgendwie hat.
Ja, aber vollkommen innerhalb des Systems.
Ja.
Und sich dauernd selber zurichtet, indem sie bulimisch ist. Ich habe am Anfang magersüchtig gesagt,
genau,
das stimmt
bulimisch,
nicht, sie ist bulimisch.
Und neidisch, dass die Hauptfigur immer dünner wird während des Schlafexperiments.
Genau. Und habgierig all ihre Kleider mitnimmt, als die sagt, ach komm, ich schlafe jetzt 4 Monate, verschenke ich all meine Kleider, danach brauche ich die nicht mehr. Ist auch so eine Art Ritual, so dass man so die alte Persönlichkeit verbrennt und dann steht eine neue auf, ne? Also viele Interpretationsmöglichkeiten,
ja,
aber Reaver fand ich jetzt auch nicht so, dass ich wirklich denke, das ist eine positive Figur.
Aber sie ist aber, also sie hat was Naives, aber sie hat auch eigentlich nichts Böses. Sie kommt ja auch sehr einfachen Verhältnissen, wofür sie sich ja auch schämt.
Ja.
Also sie sucht irgendwie einfach so eine Anpassungsmöglichkeit, kann sich aber nicht anpassen.
Mhm.
Und irgendwie hat sie aber trotzdem was sorgenvolles Kümmerndes um ihre Freundin, das hat sie ja schon ein bisschen, sie kriegt das nicht gut hin, aber irgendwie rührt mich das dann doch, dass sie dann immer sich dazusetzt und zu ihr kommt und ihr dann sagt, ich hab dich so lieb und ihr einen Kuss auf die Stirn gibt. Also
vielleicht hast du einfach ein wahnsinnig großes Herz, dass du sowohl das Verhältnis von Ilda und Paul anrührend findest, als auch hier bei Riva rührende Sachen siehst. Das, ich weiß, was du meinst, aber das halte ich für eine sehr wohlwollende Interpretation. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist meine auch einfach nur sehr unwohlwollend.
Ich bin momentan in einer wohlwollenden Phase meines Lebens.
Mann, bist du ein glücklicher Mensch. Das ist, wie lange soll das noch gut gehen mit uns? hast du dieses schöne Porträt von Ortessa Moschfegh im New Yorker gelesen? Wo auch es um ihren Mann, den erfolglosen Autoren Luke Goebel geht, der auch das Drehbuch zu Aline, glaube ich, geschrieben hat. Ne?
Ja.
Also das ist sehr interessant, halt eine wirklich sehr erfolgreiche Autorin, die international einen Namen wie Donnerhall hat und der Mann schreibt auch.
Ah ja.
Ja, und das wird so in dem Porträt eigentlich sehr liebevoll und interessant und auch bitter dargestellt und da kommt auch so ihr scharfer und etwas dunkler Intellekt zum Zuge. Das ist schon eine düstere Frau. So, da hatten die Leute, die mir das Buch empfohlen haben, recht, dass mir das gefällt. Aber ich habe gedacht, es würde mir noch besser gefallen.
Ach doch, mich hat das, glaube ich, genau eigentlich am richtigen Zipfel gepackt. Und ich finde, das ist auch ein Buch, wie ich es auch noch nicht gelesen habe.
Das absolut. Das also, gilt aber auch für Kracht. Ne? Bei beiden Büchern muss man sagen, sind beides keine Bücher von der Stange.
Nee, und das ist sehr originell. Und trotzdem, also ich weiß nicht. Ich glaube, vor allem alle Menschen, die ein Thema mit Schlafen haben,
sollten das Buch lesen, weil sie schlafen ab Seite 100 verlässlich ein. Nein.
Nein, aber es ist, also es macht auch viel, wenn man eben nicht jahrelang schlafen konnte und dann das Buch liest. Also ich habe da schon, ich merke da schon so einen Sehnsuchtsgedanken und dann, ach, irgendwie hat mich das dann an der richtigen, doch, es hat mich schon richtig gepackt. Es hätte dünner sein können, aber ansonsten fand ich vieles sehr gut.
Yes. Dabei lassen wir es bewenden. Ja. Bitte schreibt uns, was ihr sprachlich von den Christian-Kracht-Büchern haltet. Falls ich mich da verrenne, klärt mich auf, sagt mir, wie es wirklich ist, welche esoterischen Feinheiten ich übersehe. Das würde mich total interessieren und ich glaube, Nefeli auch. Und followt uns.
Genau.
Followt uns bei Spotify. Hinterlasst Kommentare, erhöht unsere Sichtbarkeit. Wir streben jetzt die Podcast-Weltherrschaft an.
Und auch kurze aktuelle Sache. Margot Robbie hat sich die Filmrechte zu dem Roman Mein Jahr der Ruhe und Entspannung gekauft. Das heißt, irgendwann können wir das verfilmt im Kino angucken.
Das wird eigenwillig.
Da hätte ich Bock drauf. Das machen wir dann irgendwann.
Das machen wir, ja.
Aber nicht erst warten, bis der Film rauskommt. Das Buch sollte man auch schon vorher.
Na klar. So. Gut's Nächtle.
Gut's Nächtle. Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.